Pareto-Unternehmer, Folge 42. Ihre Strategie ist falsch. Ein Interview mit Peter Kurshorst. In dieser Folge geht es um, warum die engpasskonzentrierte Strategie immer noch up-to-date ist, wie jeder Unternehmer das für sich nutzen kann und welche typischen Strategie-Fallstricke leicht vermieden werden können.
Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers.
Ihre Strategie ist falsch, titelte die ganzseitige Anzeige in der Zeitung deutschen Unternehmern zu. Das war in den 1970er Jahren. Damals machte Wolfgang Mewes erstmals für die von ihm erdachte Lehre von der engpasskonzentrierten Strategie, EKS genannt, aufmerksam. Finde den drängendsten Engpass deiner Zielgruppe, konzentriere dich auf diesen und bediene ihn mit einem einmaligen, überlegenen Angebot. Das ist im Kern die Empfehlung von EKS. Viele Familienunternehmer, etwa die Inhaber von Würth, Kercher, lernten dieses Konzept bei Mewes, wandten es an und führten ihr Geschäft damit zur Marktführerschaft. Freuen Sie sich heute mit mir auf meinen Interviewpartner, Peter Kurshorst. Peter ist Strategiespezialist, Gründer und Gesellschafter von Radiusberatung und ehemaliger langjähriger Geschäftsführer der EKS Akademie. Herzlich willkommen, lieber Peter.
Vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, Peter, ganz zum Anfang würde mich mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zum Thema Strategie gekommen, von der klassischen Betriebswirtschaft aus, oder hast du einen anderen Weg gewählt?
Ja, einen ganz anderen Weg. Ich bin von Hause aus im ersten Studium Lehrer gewesen, habe das System schon immer abgelehnt, habe also nie als Lehrer gearbeitet und habe meine erste Firma mit Anfang 20 gegründet. Mit genau null unternehmerischem Wissen.
Okay.
Und als wir die zuschließen mussten, weil wir einfach nicht mehr den veränderten Rahmenbedingungen uns anpassen konnten, haben wir gemerkt, wir brauchen mehr strategisches Wissen. Und da habe ich mich der EKS zugewandt. Zum Glück hatte mein damaliges Ausbildungsinstitut, in dem ich Psychologie studiert habe, eine Strategiewerkstatt.
Okay. Und da bist du dann zur EKS gekommen?
Ja, noch nicht so ganz. Ich habe dann angefangen mit dem Verständnis über Strategie. Und dann war eine Dame da als Gastrednerin eingeladen und hat co-moderiert, nämlich die Kerstin Friedrich.
Okay.
Ja, Kerstin Friedrich kennt man in der EKS als Autorin des Standardwerkes über die EKS. Sie hat Professor Mewes so über die Schulter geguckt und alles, was er damals so in den 70er, 80er Jahren geschrieben hat, in einem Buch zusammengefasst.
Das große Einmaleins der EKS.
Was ich immer noch empfehle, ja. Und ein wirklich tolles Arbeitshandbuch ist.
Ja. Ja.
Und die hat schnell erkannt, dass ich einer der Psychologen bin, die nicht rumpsychologisieren, sondern auch unternehmerisch denken. Und damals hat die EKS Akademie, in die ich dann eingestiegen bin, sehr gekrankt an den ganzen BWL-Menschen, die sie gegründet haben und die sie auch geführt haben. Es war also immer wieder der Engpass Mensch zu spüren. Und dann wurde ich eingeladen, mit meinem psychologischen Wissen und meinem unternehmerischen Wissen dort die Strategie, Methodik zu revolutionieren. Was gar nicht notwendig ist, denn die Methodik ist nach wie vor, seit über 52 Jahren ist sie beständig und hat auch immer noch Relevanz.
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Also ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer die EKS kennen, aber das ist eine Strategie-Methodik und eine Strategie-Denkhaltung. Man müsste sagen, das ist beides, das Konzept. Und wenn man sich überlegt, warum hat das denn heute noch eine Relevanz? Könnte man nicht sagen, das ist doch in unserer schnelllebigen digitalen Zeit alles überholt? Oder wie siehst du das?
Ja, sie hat deswegen Relevanz, weil sie zutiefst systemisch aufgebaut ist. Es geht darum, Systeme an ihren tiefsten Wurzeln so zu entwickeln, dass sie Erfolg verspüren. Und da geht es ja jetzt nicht nur um uns als Anwender, sondern auch um das Kundensystem. Und das hat nach wie vor den größten Hebel. Wenn der Kunde bemerkt, dass das, was ich ihm biete, für ihn einen emotional spürbaren Nutzen hat, dann wird er kaufen, dann wird er sich bewegen, dann wird er sagen, das ist gut. Und das ist eigentlich zugrunde liegend in der EKS. Was sie vielen betriebswirtschaftlichen Dingen voraus hat, ist, dass sie immer anerkennt, dass wir es mit sozialen Systemen zu tun haben.
Ja.
Am Ende des Tages ist es nicht die Zahl, die sich verändert, sondern die Haltung des Menschen, der was bei uns kauft oder der uns etwas abnimmt.
Okay, du hast gerade etwas finde ich, sehr Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, vom Nutzen gesprochen und dass man den emotional aufladen müsste. Das ist doch wahrscheinlich einer der zentralsten Punkte überhaupt, weil wenn man sich heute mit vielen Unternehmen unterhält und man fragt nach Nutzen, können sie vielleicht was sagen, aber sobald man auf die Internetseite geht, dann dominieren Eigenschaften, nicht mehr der Nutzen. Und emotional aufgeladen, das findet auch nicht so statt.
Ja, das ist richtig. Simon Sinek, der ja den Golden Circle beschrieben hat, finde ich immer noch ein sehr gutes Buch. Der sagt ja, wir verbinden uns über das Why, über das Wozu. Und das Wozu beschreibt eine Wirkung, das beschreibt einen Zustand. In der Regel, wenn wir erzählen, was wir tun, sagen wir, wie wir etwas tun oder was wir tun.
Ja.
Und ganz ehrlich, das interessiert den Kunden gar nicht.
Ja.
Manche Kunden schon, wenn die Spezialisten sind. Der Kunde möchte für sich einen Vorteil erleben. Das ist auch total legitim. Es hört sich egozentrisch an, aber natürlich kaufe ich doch nichts, was mir nicht einen Nutzen bringt. Und der findet, das wissen wir mittlerweile, immer auf der psychologischen Ebene statt.
Also das ist quasi, wenn man so will, die Transformation für den Kunden. Was hat er davon, wenn er das kauft? Was hat er davon, wenn er diese Entscheidung trifft?
Welche positive Wirkung erlebe ich als Kunde?
Mhm. Und wie ist das mit dem Engpass zu verstehen von der EKS? Ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen, der sagte, habe ich von Engpass geredet? Er sagte, hat gelacht, hat gesagt, ein Engpass? Mehrere Engpässe.
Ja, es gibt immer mehrere Engpässe. Ja, das hat zwei Seiten. Und die EKS ist ja nun mal auch nach dem Engpass benannt, die Engpass-konzentrierte Strategie. Und sie geht davon aus, dass jedes System einen zentralen Wachstumsfaktor hat, den es braucht zum Wachsen. So wie jedes System heißt, also auch jede Blume, jedes Unternehmen, jede Schulklasse, jeder Mensch, jede Familie, was für ein System man auch nimmt. Mhm. Wenn man da etwas hineinwirft an Wachstumsfaktor, an Nahrung, dann wächst es bei dem einen Stoff besser als bei dem anderen. Mhm. So, das ist ganz klar, dass ich eine Blume, wenn ich da dünge und ich werfe da Kali drauf, dann kann es sein, dass das der zentrale Wachstumsfaktor ist, kann aber auch sein, dass es was völlig anderes ist.
Jetzt kommst du von Liebig, ne? Vom Wachstumsgesetz.
Ja, da kommt meine alte Schule hoch. Ja, so, und das ist erstmal ganz sachlich gesehen, jedes System braucht einen Wachstumsfaktor, den es zum Wachsen braucht, ganz dringend. Das hat aber noch eine zweite Ebene, nämlich was empfinde ich als Kunde als zentralen Engpass? Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, nämlich kann ich bei Kunden sehen, die brauchen dringend mehr Vertrieb. Mhm. Ja, wenn der Unternehmer aber gefühlt den Engpass hat, das Marketing stimmt überhaupt nicht oder ich habe keine guten Produkte, dann kann ich noch so viel Vertrieb da reinwerfen in dieses Unternehmen, da wird der Unternehmer das erstmal nicht kaufen wollen.
Mhm.
Also wir müssen diesen Begriff des Engpasses immer ergänzen um den gefühlten Engpass.
Ja, und wahrscheinlich noch um die zwei Ebenen des Engpasses. Ich kann ja, wenn ich mich auf die Kundenseite, also meiner Zielgruppe, setze, sagen, was drückt die gerade, wo ist deren Engpass und was ist mein Engpass? Ist ja beides ein Engpass.
Ja, das ist ja uninteressant. Was dein Engpass ist, lieber Volker, kommst du jetzt in die egozentrierte Sicht. Nein, du hast natürlich recht. Wenn dir etwas fehlt, um die beste Lösung für den Kunden herzustellen oder zu liefern, dann ist das natürlich ein zentraler Engpass. Mhm. Aber für die Strategieentwicklung ist es total wichtig, dass wir uns auf den Engpass des Kunden konzentrieren.
Also den externen Engpass, wenn wir so wollen. Ne?
Ja, jetzt überfordern wir natürlich die Zuhörer schon ein Stück weit, glaube ich.
Immer aus Sicht, wenn man Nutzen sagt, wenn man das in externen verbringt, mit Engpass, was der Kunde oder die Zielgruppe, wo es klemmt.
Also nee. Ein Beispiel. Nein, da muss ich korrigieren, entschuldige. Was der Kunde fühlt, wo es klemmt.
Okay, wir haben gesagt, es sind zwei Dimensionen. Was empfindet der Kunde, was ist der wirkliche Engpass? Wenn der gefühlte Engpass ist, ich habe Facharbeitermangel und ich kann das bedienen, dann geht er dahin und lässt sich das bedienen. Vielleicht hat er aber tatsächlich, ist das gar nicht sein Problem. Kann ja auch sein, ne? Ja. Das meinst du damit, ne?
Ja, also ein Klassiker zu der heutigen Zeit. Wir haben viele Unternehmen, die gute Produkte haben, die ganz gut auch im Vertrieb sind und alles ist gut, die aber unheimlich schlecht an ihrer Perspektive gearbeitet haben. Also keiner weiß genau, was sind denn die Ziele des Unternehmens auf lange Sicht. Mhm. Und darüber, ein vereinfachtes Modell von Motivation bezieht sich immer auf die Ziele. Also das heißt, dieses Unternehmen hat dann häufig Fachkräftemangel. Mhm. Und sagt, mein gefühlter Engpass ist der Fachkräftemangel. Wir sehen als Berater, der eigentliche Engpass ist, ihr habt keine Einigkeit über die Ziele, wenn ihr keine Ziele habt, dann fühlt keiner eine Attraktion bei euch und die Leute kommen nicht zu euch. Mhm. Was wird der Kunde kaufen? Er wird die Lösung kaufen, wir bringen dir Fachkräfte. Mhm. Wenn wir ihm sagen, du, ich habe einen tollen Visioning-Prozess, ja, der geht über einen Tag, der kostet 5.000 Euro, dann wird er sagen, fühle ich nicht.
Ja, aber das ist so, erinnert mich so, wie man so die Krokodilplage bekämpft. Ne? Du kannst einfach sagen, ich nehme einen Knüppel, damit haue ich auf ein Krokodil drauf, was mich gerade am Bein packt. Oder ich kann die Sümpfe trockenlegen. Und ich nehme lieber den Knüppel, weil das Krokodil hat mich gerade am Bein.
Ja, also das, ne, das ist so, wie wir es uns wünschen würden. Wir würden lieber die Sümpfe trockenlegen, weil es effizienter ist, weil es schlauer ist. Ja. Aber es ist nun mal ganz einfach. Wir halluzinieren immer wieder, was das für den Kunden Richtige ist. Und das ist, ist bei uns genauso. Wenn wir etwas kaufen, dann wollen wir das kaufen, wo wir Lust drauf haben, wo wir denken, das bringt uns einen Vorteil.
Ja, und wenn du aus heutiger Sicht nimmst, ich habe bei vielen Unternehmen, das, was ich da festgestellt habe, die haben gar nichts zum Thema Strategie aufgeschrieben. Da gibt es nichts. Was ich aber gesagt habe, es ist ja auch nicht schlimm, wenn es funktioniert. Es läuft, es ist doch gut. Aber für viele ist das Thema Strategie so theoretisch. Und wie kriegen wir jetzt, sagen wir mal, den Praxisbezug hin in Richtung engpassorientierte Strategie? Was sollte denn ein Unternehmer machen? Wahrscheinlich erstmal eine Bestandsaufnahme, ne? Weil ohne Bestandsaufnahme, Reflexion, dann kann ich auch keine Ziele und nichts bestimmen. Oder was ist so der erste Schritt, den du empfiehlst?
Der erste Schritt ist, und da folge ich auch Mewes, ist immer der Energielang. Das heißt, die engpasskonzentrierte Strategie bietet ja eine Methodik an, in 7 Schritten eine Strategie zu entwickeln. Mhm. Und in der heutigen Zeit, und das ist ein Manko an der EKS, sie ist sehr komplett. Mhm. 7 verschiedene Schritte machen das ganze Thema sehr lang und auch unübersichtlich für den Kunden. Die meisten modernen Strategiemethodiken greifen viel kürzer und scheinen auch schneller zu funktionieren, weil sie sich einen dieser Schritte rausnehmen und sagen, das ist der Fokus. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch schlau. Das heißt, in der Strategieentwicklung gilt, an welchen dieser 7 Umsetzungsschritte ist die größte Energie? Das kann sein, dass der Kunde merkt, aha, hier habe ich am wenigsten Hausaufgaben gemacht. Ich weiß zum Beispiel gar nichts über meine Zielgruppe oder ich weiß gar nicht, was der konkrete Nutzen meines Produktes aus Sicht der Zielgruppe ist oder ich habe keine Innovationen oder ich kenne die Spannungen nicht.
Das heißt, ich kann an jeder Stufe im Prinzip einsteigen bei der EKS. Ich muss, egal wann ich die 7 Stufen durchlaufe, sondern ich schaue da, also mit Energie, vielleicht muss man nochmal auch erklären, was wir jetzt unter Energie verstehen.
Ja, das ist in der Regel, ist das, wo ist der geringste Widerstand? Mhm. Ja, wo ist die höchste Motivation zu arbeiten? Wo ist die höchste Erkenntnisstufe beim Kunden?
Okay, ja, also wenn man so ein Konzept Neues einführt, ich meine, das kennen ja die meisten, man spricht ja von den niedrig hängenden Früchten, ne? Da fange mit an, dass es bewegt und also fange ich nicht erstmal mit Widerständen an, wenn ich jetzt zum Beispiel Widerstände, bestimmte Mitarbeiter überwinden muss, sondern sonst komme ich ja gar nicht weiter.
Doch, kann man machen. Wenn man sich möglichst schwer machen möchte oder wenn man möglichst viele Beratertage verkaufen möchte, dann fängt man mit den größten Widerständen an.
Ja.
Ja. Aber okay. In der Regel fange ich dabei an, wo ist der höchste Leidensdruck oder die höchste Lust. Also an welcher Stelle sagt der Kunde, da möchte ich am liebsten einsteigen, weil da werde ich gerade kreativ. Ja, und das, so verkauft sich auch diese Strategie-Methodik am besten, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man da einsteigt.
Mhm. Okay. Und was kann denn heute noch jeder Unternehmer für sich von der EKS nutzen?
Ja, man kann jeden der 7 Schritte nutzen. Ich hatte aber auch immer wieder gesagt, die EKS ist zu 90% Geisteshaltung. Die vier Grundprinzipien der engpasskonzentrierten Strategie sind Denkräume, die man betreten kann als Unternehmer, die ihm bei jeder Entscheidung okay. helfen.
Dann lass uns doch mal aufzählen, was sind denn die vier grundsätzlichen Dinge?
Das ist ein Test, den du machst.
Ja, klar.
Also, es geht, wie wir eben schon gesagt haben, darum, bediene ich einen zentralen Engpass? Oder habe ich nur die Idee, dass das wirklich ein Problem ist? Ist das etwas, wenn ich diesen Engpass löse, das Wort Engpass ist ja schön, wenn ich den löse, dann ergibt sich ja auf einmal Raum, dann entwickelt sich was, dann entsteht also Fortschritt und Erfolg.
Zentrales Engpass, das heißt also ein für die Zielgruppe relevantes Angebot.
Für die Zielgruppe relevante Nahrung. Angebot ist der Fachbegriff. Es muss für Sie tatsächlich das Gefühl entwickeln, dadurch wachse ich, dadurch kriege ich mehr Erfolg. Die Zielgruppe, nicht wir. Das zweite Prinzip ist, dass ich immer erstmal auf die immaterielle Ebene gucke.
Okay.
Ja, das heißt, welche Idee, welche Innovation würde aus Sicht der Zielgruppe tatsächlich einen Gewinn bringen? Geht es um Zielgruppenbesitz? Geht es um ideelle Dinge wie Marktbeherrschung, um Produkte, die ich als Patente habe und so weiter?
Also immateriell, ich direkt mal einhaken, ist im Grunde genommen, hört sich im ersten Moment etwas komisch an, weil immer, wenn man die Betriebswirtschaft schaut, dann gucke ich doch immer Umsatz und Ertrag. Ja. Aber wahrscheinlich langfristig viel, viel schlauer, weil immateriellen, dem folgt ja das Materielle. Kann man das so sehen?
Ja, absolut. Das Materielle ist immer das Ergebnis von.
Ja. Und das Immaterielle kann letztendlich sein, wenn ich dich richtig verstanden habe, das kann das Know-how sein, der Mitarbeiter. Das können Patente sein, wie du gesagt hast. Das können alles Dinge sein, die heute da sind, Faktoren, die der heute braucht und die erforderlich sind, um der Zielgruppe Nahrung zu verschaffen durch ein relevantes Angebot.
Ich mache ein Beispiel für einen immateriellen Wert und das ist das Wissen um den Bedarf der Zielgruppe. Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Prinzip, nämlich dass der Nutzen im Vordergrund stehen muss.
Ja.
Wenn ich das weiß, wenn ich also ein Meeting habe mit meinen Kollegen und es geht darum, wir müssen dringend mehr Umsatz machen, damit wir mehr Gewinn machen können, dann steht da irgendwas drüber. In der betriebswirtschaftlichen Analyse steht über dem Umsatz der Kauf oder der Verkauf. Das heißt, ein Kunde hat ein Nutzenempfinden. Das ist immateriell. Das Materielle heißt, ich kriege Geld dafür.
Ja.
Das ist also immer das Ergebnis von. Wenn ich das Wissen habe, die Kunden brauchen dringend diesen Nutzen, dann habe ich auf der immateriellen Ebene eine Kreativität entwickelt.
Und das Immaterielle könnten aber auch sein, im Falle eines Unternehmens, die Mitarbeiter, das Know-how der Mitarbeiter langjährig Beschäftigte, weil ohne die würde ich ja als Unternehmer nichts umsetzen können.
Ja, das ist natürlich genau mein Feld, in dem ich am meisten arbeite. Die Mitarbeiter an sich sind ja nicht immateriell, die sind ja real da, aber die Motivation der Mitarbeiter zum Beispiel, die Einsatzbereitschaft oder
das Know-how kann man,
das Know-how der Motivation, ja. Also was die Mitarbeiter an Ressourcen mitbringen, die Zeit der Mitarbeiter zum Beispiel. Ja. So, da haben wir schon zwei Prinzipien, nämlich Immaterielles vor Materiellem, was übrigens auch kreativer macht.
Ja. Ja,
wenn man sich auf die materielle Ebene begibt, so viele Produktdesigner müssen das machen, die müssen die materielle Ebene immer mit betrachten. Aber die Kreativität wird auf der immateriellen Seite bestimmt.
Ja.
Und das macht auch kreativ, wenn man das Materielle mal für ein Stück weit ausblendet.
Okay.
So, also das Immaterielle vor dem Materiellen und der zentrale Engpass muss gefunden werden.
Ja.
Ganz entscheidend, und das hat aber heutzutage jeder, der ein Unternehmen gründet, ich hoffe, gefressen heißt, der Nutzen muss vor der Gewinnmaximierung stehen. Ja, okay. Das ist auch eine ethisch wunderbare Haltung, aber das Schöne daran ist, wenn ich mich auf den Nutzen konzentriere, werde ich kreativ. Und ich kriege auch einen klaren Hinweis darauf, wie muss ich vorgehen. Ich muss die Zielgruppe befragen.
Ja.
Dich fragen, was ist denn das, was du empfindest an meinem Produkt? Und das ist der Nutzen. Und dafür wirst du mir Geld geben.
Ich habe gerade ein Bild vor Kopf, muss ich ja gerade loswerden, Peter, ob das richtig ist.
Ja, hau raus.
Und zwar, wo Unternehmen Schwierigkeiten bekommen hatte, weil es das nicht gemacht hat. Und zwar, wir erinnern uns ja alle bei VW, da war vor einigen Jahren doch mal so ein Chefeinkäufer, der Dr. Lopez. Der hat ja im Grunde genommen nur billig. Er hat eingekauft, er hat die Einkäufe drastisch runtergefahren, die Preise, was qualitätsnegative Auswirkungen hatte. Rückrufaktionen kamen, Unzufriedenheit der Kunden. Und dadurch kam ja VW auch in Schwierigkeiten. Mhm. Das wäre doch so ein typisches Beispiel von einem Strategiefehler.
Das ist ein Strategiefehler, ja. Ich komme jetzt nicht aus der Betriebswirtschaft. Ne? Ich habe das nicht. Ja. Ich habe nicht Betriebswirtschaft studiert, wofür ich immer noch sehr dankbar bin. Also es gibt durchaus auch Nutzen, die auf der materiellen Ebene stattfinden. Also ein Nutzen kann auch sein, wenn etwas billiger wird. Das ist schon ganz klar. Aber in den seltensten Fällen ist es so.
Ja.
Ja, und wenn ich auf der Gewinnschiene unterwegs bin, ist es genau eine Schiene. Ich will die Zahlen manipulieren.
Ja, also manipulieren für den kurzfristigen Gewinn, den langfristigen Erfolg des Unternehmens gefährden.
Richtig.
Okay. Dann haben wir aber schon drei Prinzipien haben wir. Was fehlt uns denn noch?
Ja, das ist das Prinzip, was, glaube ich, auch für den Unternehmer die größte Kraft entwickelt, nämlich Verzettelung vermeiden, also Spezialisierung fördern, Fokus bilden, ja, den Brennpunkt erhöhen. Mhm. Und das ist eine Tendenz, die ich jetzt in den letzten 20 Jahren immer weiter beobachte und die ich wunderbar finde, die wir Deutschen aber unheimlich schlecht können, ist nämlich mal dünne Bretter bohren. So die Lösung so einfach wie möglich zu machen, heißt ja, ich spezialisiere mich auf einen Teil der Lösung. Deswegen sagte ich eben auch, wenn ich in die EKS einsteige, wenn ich in die Strategieentwicklung einsteige, dann an dem Punkt, an dem der Kunde das größte Nutzen empfinden hat.
Okay, also so einfach wie, also Spezialisierung. Spezialisierung höre ich ja auch von vielen immer so negativ. Also erstmal müssen wir fragen, worauf kann man sich denn spezialisieren? Man könnte sich auf eine Zielgruppe spezialisieren, man kann sich auf eine bestimmte Tätigkeit spezialisieren. Und gerade so im Bereich der Spezialisierung sprechen einige oft von Risiken. Weil das, sage ich, wenn ich mich nur meine ganze Karten auf dieses eine Feld setze und da passiert was, dann habe ich doch ein Problem. Wie kann man denn diese Risiken minimieren? Da gibt es doch bestimmt bei der EKS auch was.
Das ist eine Suggestivfrage. Ich spreche gar nicht so gerne über die Risiken, weil in Deutschland überwiegen natürlich die Vorteile der Spezialisierung drastisch. Und ich habe es noch gar nicht erlebt, dass wir wirklich Risiken bei einem Kunden abwenden mussten. Der einzige Fall, den ich kenne, ist meine eigene erste Firma. Wir waren nämlich sehr, sehr spezialisiert. Und dann hat sich eine Gesetzesänderung ergeben, sodass die Budgets für die Produkte, die wir hatten, komplett geändert haben und in dem Moment waren wir platt. Aber auch nur, weil ich die EKS noch nicht konnte.
Ja.
Da war ich ja noch sehr jung. Wie man die Risiken abwendet, ist tatsächlich die Fähigkeit des Unternehmers, in großen Denkräumen zu denken. Also in der EKS gibt es eine Phase, die wir immer dranflanschen, das ist, welches soziale Grundbedürfnis bediene ich?
Ja. Das wollte ich hören.
Ja, das ist aber wirklich, wirklich schon hohe Schule, weil das ist gar nicht so einfach, immer wieder diesen Denkraum zu verändern oder dahin zu gehen. Ich nehme mal einen Kunden von mir, der, finde ich, jetzt schon relativ viele Produkte entwickelt hat im Softwarebereich, die Software überwachen. Mhm. Ja, und was ist das soziale Grundbedürfnis? Das soziale Grundbedürfnis ist, Komplexität handhaben zu können im Softwarebereich. Mhm. So, und in dem Segment diversifiziert er, indem er verschiedene Produkte herstellt, die immer wieder diese Überwachung der Software besser machen oder anders machen.
Also in dem Moment, wenn ich das Grundbedürfnis für mich identifiziert habe, habe ich einen riesen Vorteil, weil sich dadurch mein Fokus auch verändert. Der ist quasi nicht mehr mit einem Verfallsdatum. Oder auch, wenn ich sage, es kann ja durchaus sein, dass bestimmte Spezialisierungen tatsächlich ein Verfallsdatum haben, durch das Grundbedürfnis kann ich das aber ausschalten. Ich mache mal ein Beispiel. Musik hören, ne? Als Grundbedürfnis. Wenn ich sagen will, ich bin Plattenhersteller, also meine Kinder kennen ja gar keine Platten mehr, dann habe ich mich auf die Plattenherstellung konzentriert und habe da Musik verbreitet und plötzlich kamen die CDs. Und dann bin ich zum ersten Mal pleite gegangen. Dann kamen die CDs, mache ich meine neue Firma auf, konzentriere mich wieder nur auf die Herstellung von CDs und gehe wieder pleite, weil jetzt gibt es ja Streamingdienste. Und wenn das Grundbedürfnis Musik hören stattfindet, hätte durch die Veränderung meines Fokus, man sagt, klar, ist Schallplattenherstellen nur eine Technik, um das Grundbedürfnis zu erfüllen. Und wenn sich die Technik weiterentwickelt, finde ich auch andere Wege, weil das Grundbedürfnis Musik hören bleibt.
Richtig.
Kann man so sehen, ne?
Ja, also da erkennt man auch, wie EKS wirklich gut funktioniert. So ein Steve Jobs, den man vielleicht als Person zweifelhaft finden kann, der hatte eine große Leidenschaft, dass man perfekt Musik hören kann. Das ist dessen, es war ein egozentrisches Bedürfnis, das ist, glaube ich, sein eigenes gewesen, aber der hat gesagt, entweder mache ich die beste Platte oder ich mache den besten MP3-Player oder ich mache die beste Plattform für Musik hören.
Ja.
Ja, da, man merkt durch die Konzentration auf den Zustand, den man erreichen möchte, auf das Wesentliche, hat er die Flexibilität gewonnen, sich vom Produkt zu entkoppeln.
Ja, und er hat ja auch die Produkte gewonnen, anders zu präsentieren. Ne? Also er hat den Nutzen in den Fokus gestellt. Also iPod-Präsentation, erinnern wir uns ja auch noch. Ich habe 10.000 Songs in meiner Tasche. Er hätte ja sagen können, da ist eine Technik, da ist ein Prozessor drin, da ist so und so viel Speicher. Und das hat er alles nicht gemacht. Und mit diesem einfachen Satz ist genau das, was die Leute hören wollten, was sie verstanden haben.
Richtig. Und wenn man das sieht, die Produkte von Apple sind technisch alle nicht wirklich so leistungsfähig wie die Konkurrenz. Trotzdem werden sie mehr gekauft, weil der Nutzen im Vordergrund steht. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen. Wenn wir den Nutzen vorne haben, dann sind ganz viele andere Dinge irrelevant. Auch nochmal ein schönes Beispiel ist, wo uns die deutsche Ingenieurskunst so richtig im Wege steht, wie viele Features es in einem Tesla gibt, ja, die nun mal unangefochten jetzt noch die in der Wahrnehmung die Elektroautomarke der Welt sind. Ja, oder wenn man sich in einen BMW setzt, wo also gefühlt 40, 50 Knöpfe drin sind, die kein Mensch wirklich braucht, wie Tesla beweist. Der Nutzen wird häufig gar nicht entwickelt am Kunden entlang, sondern an dem, was wir können. Ja, das ist immer frustrierend für die Unternehmer, wenn man denen dann sagen muss, ja, schön, dass du es kannst, aber es interessiert keinen.
Ja, ich glaube, wenn man über Fallstricke spricht, ich glaube, das hatten wir gerade am Anfang schon mal gestriffen, der ist ja so ein typischer Fallstrick in der Strategie, dass man versucht, klar, sich andersartig zu positionieren und Vorteile zu finden, die man anderen gegenüber hat. Und dann kommt aber der Punkt, dann ist man auf der Eigenschaftsebene und sagt, wie unterscheiden wir uns? Und findet dann Eigenschaften und keiner will ja die Eigenschaften. Und das, was Tesla auch hinbekommen hat, Steve Jobs hinbekommen hat, ist die Transformation auf den Nutzen. Wie kann ich die Eigenschaften den Nutzen? Also die Autofarbe ist weiß, weil sie damit immer gesehen werden und das sicherste Verkehrsmittel wählen können überhaupt. So müsste ich das anders machen und nicht sagen, die Farbe ist weiß, besteht aus 3 Schichten Metallic in unterschiedlichen Zuständen und je nach Licht haben sie noch immer anderen Schimmer. Ah. Und wenn der Kunde als Sicherheitsbedürfnis hat, ne?
Absolut. Also wenn du jetzt nach dem größten Fallstricken fragst, dann ist es exakt der, den beschreibe ich jetzt noch mal ein bisschen genauer. Ein Kollege von mir, der Lutz Penzel, der hat mir einen schönen Begriff mitgegeben. Er spricht von der Halluzination des Anbieters. Wir als Anbieter halluzinieren, dass der Kunde das doch dringend braucht. Ja, dass wir einen super Nutzen haben. Dass zum Beispiel der Knopf, den der BMW da noch hat, ein super Nutzen für den Kunden wäre, weil wir das so toll können. Oder weil wir so ganz prima Staubsauger herstellen können, braucht der Kunde das unbedingt. Und das ist noch nicht der größte Fallstrick, sondern der größte Fallstrick ist, dass unser Ego uns häufig im Weg steht, mal nach draußen zu gehen und den Kunden zu befragen. Den Kunden mal zu fragen, was ist denn dein größter Nutzen? Da stehen so viele Glaubenssätze im Weg. Ich habe letztens noch gehört, was soll das denn mit diesem Kunden? Der wird mir doch dann nur sagen, was er wirklich will. Und dann muss ich darauf reagieren. Und ich sage, ja, exakt das ist ja das, was uns die Kreativität lenken könnte, wo es uns ganz einfach gemacht wird. Wenn der Kunde sagt, das ist die Lösung, die ich brauche, dann brauche ich doch gar nicht mehr zu innovieren.
Jetzt hätte ich ja mal ein ganz ketzerisch gemachtes Beispiel in Richtung Politik, was Deutschland und die Schweiz ja unterscheidet. Wenn eine Politik macht, die nicht für die Masse, für die Breite gut ist, dann kommt Unzufriedenheit. Wenn man aber, Beispiel Schweiz, Befragungen einbindet, mit allen Vor- und Nachteilen, ne? Also die Volksbefragung, dann kriegt man eine Politik, die auch die breite Masse wohl haben wollen. Die muss nicht immer gut sein, aber das ist die, die die haben wollen. Und
jetzt bewegen wir uns auf ein Feld, wo ich mich nicht gut auskenne. Denn Politik hat nochmal ganz andere Regeln. Aber es ist ganz klar, dass wir auch dort mit dem psychologischen Grundsatz, das, was ich wirklich haben will, das nehme ich, sehr viel besser sind. Wenn wir uns Trump angucken, dann wissen wir, dass das Lug, Trug und Krankheit ist.
Ja.
Ja, aber das, was er an Nutzen bietet, ist absolute Führung.
Ja.
Das spricht Menschen an, die diesen Nutzen haben wollen.
Ja.
Ja, und dann kaufen die das. Bar jeder Vernunft. Jetzt gehen wir aber auf ein Feld. Wie gesagt, da kann ich wirklich nur mit Kneipenwissen.
Ja, also da müssen wir dazu kommen. Ist ja auch nicht hier ein Schwerpunkt. Wir sind ja kein politischer Sender hier. Aber was du jetzt sagst, das hängt doch mit einem Fehler zusammen, den ich auch mal als Ego habe ich verstanden. Das Thema, ich bin nicht richtig positioniert. Also positioniert heißt das ja, wie nehme ich meine Zielgruppe wahr? Wenn wir uns auf diese Definition verständigen können. Und wenn du sagst, Trump, das ist Führung, die nämlich war, dann ist der Nächste, der sagt, bei mir kriegst du eine Waschmaschine, bei mir kriegst du ein Auto, bei mir kriegst du eine Schulung, bei mir kriegst du ein Coaching. Also wofür nimmt man den wahr? Also das verschwimmt doch dann. Ne? Und das ist doch das, worum es nachher auch geht. Für was sieht einen die Zielgruppe an? Wofür steht der? Das würde ich immer sagen, wenn man nicht klar positioniert ist. Siehst du das auch als typischen Strategiefehler?
Also ganz klar kann man sagen, wenn man nicht klar positioniert ist, ist es ein Strategiefehler. Das kann man ganz sachlich sagen. Da kommen wir aber in den Bereich, was heißt klare Positionierung? Ja, ist eine Multifunktionssportanlage, die alle Sportarten anbietet, ist sie spezialisiert oder gut positioniert? Mhm. Mewes hat uns da einen Hinweis gegeben und den halte ich für systemisch extrem wichtig. Mhm. Er hat einen Satz gesagt, den ich sehr mag. Wer nicht in Zielgruppen denkt, denkt gar nicht. Und er hat aber Zielgruppe eigentlich als Bedarfsgruppe definiert. Das heißt, eine Gruppe von Menschen, die den gleichen, einen einheitlichen, homogenen Bedarf haben. Mhm. Und wenn wir uns daran ausrichten, wir bedienen einen Bedarf, der gleich ist, dann ist das für mich die beste Form der Positionierung. Mhm. Ja, das macht es aber gleichzeitig auch schwierig. Viel einfacher ist es zu sagen, die Zielgruppe sind Ü-60-Jährige, ja, weil man glaubt, deren Bedürfnisse zu kennen, sich daran ausrichten zu können. Mhm. Das ist ein typisch psychologischer Fehler, dass wir glauben, wenn wir eine Gruppenzugehörigkeit erkennen, dass wir diese Gruppe auch bedienen können. Mhm. Manchmal stimmt das, meistens nicht.
Ist das auch ein Fehler? Also mit der Zielgruppe habe ich verstanden. Gefällt mir sehr gut, also mit Bedarfsgruppen, dass man das so unterteilt oder so denkt zumindest, weil dann kommt man letztendlich über Fragen, wie ist denn die Zielgruppe bereit, für einen bestimmten Bedarf Geld zu zahlen? Ist übrigens auch eine interessante Frage, damit man sich auch in die richtige Richtung bewegt, als wenn man da was entwickelt, wo ein Bedarf da ist, aber keiner ist bereit, dafür Geld zu bezahlen. Ne?
Ja, das finde ich ja gut im agilen Vorgehen, ne? Dass man also sehr früh den Kunden befragt, die Idee, die wir haben, der Weg, den wir gehen, ist das für dich der richtige?
Kann denn auch eine Zielgruppe zu groß sein?
Ja, natürlich, wenn ich die nicht bedienen kann. Ja, wenn ich eine Zielgruppe so groß habe und dann am Ende ein Lieferengpass entsteht zum Beispiel, dann habe ich ein Problem.
Okay. Und zu klein kann sie letztendlich auch sein, wenn ich die Nische zu klein wähle.
Ja, wenn ich ein Produkt habe, das 10 Euro kostet, aber nur ein Mensch kauft es, dann auch. Ich glaube, du willst darauf hinaus, wie groß eine Zielgruppe ist, das wissen wir ja vorher noch gar nicht, meistens, weil wir ja in der Regel in Gruppenzugehörigkeiten denken. Mhm. Und mal zu erheben, wer auf der Welt oder wer in meinem Einzugsgebiet braucht denn das, was ich da habe, das wissen wir ja noch nicht, das müssen wir recherchieren. Und wir müssen es unseren Kapazitäten anpassen. Also wenn ich 100.000 Zielgruppen-Einkäufer hätte, die das kaufen wollen, ich kann aber nur 10.000 bedienen, dann mache ich mir natürlich selber den Markt und auch meinen Ruf kaputt.
Also bedienen, ich glaube, das sind ja zwei Dinge, die man dann denken müsste. Bedienen ist das eine, also was macht die Kapazität? Und bedienen hat ja meistens auch etwas heute mit Marketingbudgets zu tun. Und wir alle kennen ja diese Rule of Seven, also die 7 Kontakte, bis jemand kauft, wobei die 7 nur imaginär sind, das können mal mehr oder weniger sein, aber dahinter steckt ja, dass nicht bei der ersten Information gleich gekauft wird, sondern dass sich jemand mehrfach bewerben muss, mehrfach ansprechen muss. Und wenn ich das Budget nicht habe, dann würden, ich habe mal folgendes Rechenbeispiel gemacht, weil es gibt so eine Faustregel, beim ersten Kontakt ist die Kaufwahrscheinlichkeit unter 2% und ab dem 7. Kontakt, wenn das positive Kontakte sind, ne? Bei negativen natürlich nicht, ist auch klar, steigt die auf bis zu 80%. Mhm. Und wenn wir jetzt 100 Euro Budget haben, dann können wir entweder die Zielgruppe 100 jeweils einmal kontaktieren. Wenn wir die Quote haben, haben wir dann 2 Kunden. Oder wir nehmen nur ein Segment in der Bearbeitung von unserer Bedarfsgruppe, nur 10. Jetzt machen wir es einfacher und kontaktieren die dann, damit das ausgeht, jeder 10-mal. Ne? Und wenn die Kaufwahrscheinlichkeit 80% ist, hätten wir da 8 Käufer. Also 4-mal so viel, wie wenn wir es nicht machen würden.
Also ich hoffe, das schreibst du dann noch in die Kommentare, damit die Zuhörer das nochmal nachvollziehen können. Ja, ja. Ich steige da sogar innerlich aus, weil ich ja zum Glück nicht der Zahlenmensch bin.
Ja, okay.
Aber wenn mir jemand als Kunde sagt, ja, ist meine Zielgruppe denn zu klein oder zu groß, dann gucke ich natürlich darauf, kann er das bedienen. Mhm. Wenn es um die Erreichbarkeit der Zielgruppe geht, was du jetzt vorgerechnet hast, und er kann nicht 10% der Zielgruppe gewinnen für den Kauf, was ja viel ist, 10%. Die 2% stimmen aus meiner Erfahrung, die beim ersten Mal kaufen. Und ich sage, es müssen 10% sein, aber eigentlich nur, um den Kunden zu provozieren, dass er seine Zielgruppe genauer beschreibt.
Okay.
Mir geht es nicht darum, wie groß oder klein sie ist, sondern ist sie genau genug beschrieben.
Okay, also das ist ein zentraler Punkt, wie ist die genau beschrieben? Genau, und da meinst du natürlich, was meinst du genau beschrieben?
Kann ich genau beschreiben, welche Bedarfe diese Zielgruppe hat? Also kann ich in einem Raum, wo 10 Kunden, ob das jetzt Unternehmen oder Menschen sind, stehen und sagen, dieser Kunde gehört aufgrund seiner Bedürfnisse dazu zu meinem Produkt oder nicht? Und dann als zweites erst kommen so demografische Dinge hinzu oder Kriterien, die im üblichen Zielgruppendialog sind. Also ein Kollege aus Helsinki sagt, es ist die Ertragsgruppe muss beschrieben werden. Welche Gruppe an Menschen ist bereit, für mein Produkt zu zahlen? Weil da kann man voraussetzen, dass sie auch Nutzen empfinden haben.
Okay.
Das ist auch nochmal sehr hilfreich, das so umzubauen.
Also ich finde das total interessant, was du jetzt gerade sagst, weil in den meisten Marketingansätzen, die hier bei uns derzeit grassieren, da geht natürlich Zielgruppenbeschreibung, ja, das ist ein alter Hut. Aber die gehen alle direkt in die demografischen und psychografischen Dinge rein. Und was du gerade gesagt hast, das genaue Beschreiben des Bedarfs, das wird überall weggelassen. Und das ist aber einer der zentralen Schlüssel.
Naja, im Psychografischen sollte es eigentlich stattfinden. Im Demografischen findet es meines Erachtens nur, das ist nur ein Hinweis darüber, wie kann ich die Gruppe finden. Ja, ich mach ein Beispiel dazu. Also es ist jetzt ein sehr kleines Unternehmen, aber das macht es sehr klar. Ich hatte eine Kundin, deren Tochter hat sich als Personal Trainerin selbstständig gemacht.
Ja.
Und hat sich spezialisiert auf Frauen, die heiraten wollen. Also eine Personal Trainerin, die sich spezialisiert auf Bräute. Mhm. Das ist eine Gruppenzugehörigkeit. Das ist aber gleichzeitig im Sinne der EKS auch eine Zielgruppendefinition, weil die Bedarfsgleichheit bei Bräuten in Bezug auf Sport, auf Personal Training, ist sowas von klar. Mhm. Ja, die wollen keine Diabetesprophylaxe, die wollen keine Wirbelsäulengymnastik, die wollen Shape für den einen Tag haben.
Das Kleid muss passen.
Das Kleid muss passen, ich muss gut aussehen.
Ja.
Das gilt übrigens auch für Männer. Diese Frau hat sich aber eben für Bräute spezialisiert. Und diese Erkenntnis, also zu sagen, welcher Bedarf ist denn gleich? Und das ist doch total egal, ob diese Braut jetzt 60 ist oder 18 oder 25 oder ob die viel Einkommen hat oder wenig Einkommen. Das ist total unerheblich. Also die demografischen sind dann wichtig, wenn ich sage, meine Zielgruppe ist so groß, dass ich die nicht bedienen kann, dann kann ich mir noch andere Kriterien hinzuziehen.
Okay. Ja, letztendlich ist das, was ich meine, so in der Vertriebsbearbeitung, wenn die Zielgruppe zu groß ist, kann ich das lösen, indem ich Teilzielgruppe melde, dass ich die bilde oder dass ich die einfacher bearbeiten kann.
Naja, ne? Also da kannst du ja alles hinzuziehen, da gibt es ja viele Kriterien. Mhm. Und da gilt auch immer der Spruch, die einfachsten Lösungen zu nehmen.
Mhm. Okay, jetzt haben wir eine Menge über Strategie gesprochen. Peter, was haben wir denn noch nicht gesagt? Was fehlt denn noch? Was müssten wir noch sagen?
Also, ein Appell, den ich gerne loswerden würde, was viele nicht tun. Du hast am Anfang gesagt, dass viele Unternehmen gar keine richtige aufgeschriebene Strategie haben, oder wir haben es im Vorgespräch gehabt. Es gibt aus meiner Sicht zwei genetische Dinge in jedem Unternehmen. Das ist einmal eine ganz klare und auch einige, also mit Einigkeit versehene Perspektive. Wo wollen wir hin als Unternehmen? Ja, das kann kurzfristig, langfristig vage oder genau beschrieben sein. Das ist genetisch. Mhm. Jedes System hat ein Ziel. Mhm. Und das sich klar zu machen, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin, das hat eine ganz massive Wirkung. Das liegt mir natürlich als psychologisch arbeitender Mensch sehr nahe. Und das Zweite ist die Strategie. Also was ist der Umsetzungsplan mit den vorhandenen Ressourcen für uns und die Gemeinschaft, etwas zu erwirtschaften? Diese beiden Dinge sind genetisch und sind meines Erachtens, werden die immer wieder vernachlässigt, weil das Alltagsgeschäft uns wegschwemmt und überflutet. Sie bringen aber die Steuerungsfähigkeit des Unternehmens auf ein ganz anderes Niveau. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich damit mein Geld verdiene, ne? Muss man natürlich sagen. Aber
okay.
Viele Unternehmen vernachlässigen das und kommen ins Straucheln. Das haben wir jetzt über Corona gesehen. Diejenigen, die eine klare Perspektive und eine Strategie haben, die hat Corona nur marginal berührt. Die Erfahrung wirst du auch gemacht haben.
Ja, aber ich sag mal, es gab aber auch unterschiedliche Bereiche. Wenn wir jetzt in der Gastronomie tätig gewesen wären, Corona, und dann haben wir natürlich sofort Umsatzeinbußen. Und du kannst gar nicht so schnell reagieren. In anderen Bereichen war es so, die ich kenne, da wollten Leute vom Markteintritt der Gastronomie was verkaufen. Und die haben letztendlich sich umpositionieren können in anderen Dingen, die haben einen anderen Blick haben können. Das hat funktioniert. Aber wenn du durch, sag ich mal, solche Extremereignisse, das ist meine Sicht, ne, unmittelbar betroffen bist, dann hast du nicht mehr die Reaktionszeit. Du musst immer etwas Reaktionszeit haben. Die Reaktionszeit, die würde ich bemessen in der Liquidität. Also wenn du keine Liquidität mehr da hast, dann hast du... Du hast damals, wie du deinen Laden aufgemacht hast, vielleicht das auch gemerkt, wenn die Liquidität zu Ende ist, dann ist es zu Ende.
Ja, also.
Und wenn du aber Liquidität hast, dann hast du immer noch ein Lösungsfenster, weil du kannst A, wenn nichts mehr geht, eine Abwicklung machen, du kannst B, neue Dinge machen, aber ohne dieses Zeitfenster ist es schwierig.
Ja, jetzt hast du was Wichtiges am Ende gesagt, es ist schwierig. Aber es ist eben nicht eins oder null. Und die engpasskonzentrierte Strategie, und das sollte jede Strategiemethodik sein, ist eine Machtstrategie. So, das muss ich nochmal kurz erklären. Wie ich Macht verstehe, heißt, meine Gestaltungsfreiheit ist so hoch wie möglich. Meine Handlungs- und Gestaltungsfreiheit ist sehr groß. Das heißt Macht, wenn man es übersetzt. Mhm. Und ein Unternehmen, das sich strategisch und mit seiner Perspektive sauber aufgestellt hat, hat mehr Handlungs- und Gestaltungsfreiheit, auch in starken Krisen, als andere. Und die kaputt gegangen sind.
Ja.
So wie ich, das kann ich auch mal, ich sitze ja im Glashaus. Ja. Ja, meine erste Firma ist deswegen kaputt gegangen, weil wir eine super gute Idee hatten, die dann nicht mehr umsetzbar war. Das ist genauso, wie du sagtest, es ist einfach komplett weggebrochen.
Ja.
Und wir hatten keine Handlungs- und Gestaltungsfreiheit mehr, weil wir zu wenig unternehmerisches Wissen hatten, wie wir den Nutzen gibt es heute noch. Den gibt es heute noch, verdienen viele Menschen viel Geld mit dem gleichen Nutzen. Sie haben nur die Zielgruppe verändern können.
Ja, okay. Ja, das ist mal ein wichtiger Punkt.
Ja, also die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens wird damit dramatisch erhöht. Jedes Unternehmen kann irgendwann pleite gehen oder kann zugrunde gehen. Das ist so, wir entwickeln uns so schnell, die Gesellschaft. Das kann natürlich passieren. Die Lebensdauer der heutigen Unternehmen liegt irgendwo bei 30 Jahren, habe ich jetzt letztens gelesen, und nicht mehr bei 80 bis 100 Jahren. Mhm. Ja, also natürlich kann es passieren, aber die Überlebensfähigkeit, auch jedes Systems, auch uns Menschen, wenn wir einen klaren Plan und eine klare Perspektive haben, können wir unser Leben besser gestalten, aber wir können auch Unternehmen besser gestalten.
Okay.
Aber das ist aber das Wort zum Sonntag jetzt.
Ja, das war schon mal viel. Peter, wenn man dich kennenlernen will, würde ich deine Firmen, deinen Internetauftritt, würde ich in den Shownotes machen, LinkedIn-Profil in den Shownotes, dann kann man sich ja mit dir vernetzen oder Kontakt aufnehmen. Und dann würde ich jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung versuchen. Und du musst mich korrigieren, wenn ich jetzt hier Blödsinn rede.
Oh, da bin ich immer mal gespannt. Ja.
Also wir haben ein bisschen, Ihre Strategie ist falsch, kommt über diese provokative Anzeige von den Wolfgang Mewes und haben uns dann über Strategie unterhalten. Und letztendlich, ich will nicht alles wiederholen, aber du hast gesagt am Anfang, den Systemen gehört die Zukunft, so ich sage es mal in meinen Worten, weil wenn du kein System hast, hast du keine Chance. Die EKS hat ein System, aber das ist nur ein Teil der Miete, weil der andere Teil der Miete, wahrscheinlich der größere Teil, ist eine Denkhaltung, die man einnehmen muss, damit man auch sich den Situationen des Lebens anpassen kann und auch mitgestalten kann.
Das ergänzt sich direkt. Die Systeme sind extrem wichtig zu denken und deswegen muss man anfangen, systemisch zu denken. Ja. Und das ist eben EKS.
Okay. So, wir haben dann geschaut, wir haben uns die Vorteile der Denkhaltung angeguckt bei der EKS. Wir haben gesagt, okay, man muss einen zentralen Engpass aus der Kundenseite ausdenken. Man muss immaterielle Werte erkennen, die vor materiellen Werten hier stehen, also immaterielle Werte wie Know-how, Patente. Man muss als drittes den Nutzen im Vordergrund stehen, nicht die Gewinnmaximierung, weil eine langfristige Gewinnmaximierung wird immer folgen, wenn man den Nutzen richtig im Vordergrund stellt. Und das vierte Thema ist nochmal die Spezialisierung oder den Fokus zu behalten auf wirklich wenige Dinge und die dann gut und so einfach wie möglich zu machen. Plus hin, dass man das absichern kann in ein Grundbedürfnis, vielleicht für viele eine Frage für Unternehmer, was ist das Grundbedürfnis hinter dem, was ich eigentlich mache? Die ist, würde ich nur gerne mal mitgeben wollen. Ja, und dann noch ganz zum Schluss hast du gesagt, letztendlich, was ist entscheidend? Zwei Dinge sind entscheidend. Das erste ist, es geht um eine Perspektive, das Ziel und wo. Wenn das klar ist, dann wird auch der zweite wichtige Schritt klarer. Es geht um einen Umsetzungsplan. Und wenn ich einen Umsetzungsplan habe ohne Perspektive und Ziel, dann ist das schon eine ungenauere Sache. Und das wäre dann in Form von, also was genetisch ist, was man ja so machen sollte. Und letztendlich, was mir noch besonders gut gefallen hat, du hast es, wo wir viel auch über Zielgruppen sprechen, du hast das nochmal geschärft, du hast von Bedarfsgruppen gesprochen und du hast letztendlich gesagt, was ist denn das Wichtigste? Ich muss genau beschreiben können, welchen Bedarf meine Zielgruppe hat und es auch verstehen. Das ist so, was ich so jetzt mitgenommen habe. Passt das so in der Richtung?
Ja, das hast du viel besser gesagt als ich. Ich bin beeindruckt. Ja, ja, und das würde ich komplett so unterschreiben und auch mitgeben wollen.
Ja, prima. Dann, lieber Peter, herzlichen Dank für das Interview. Hat mir großen Spaß gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht. Und mir ist wichtig noch zu sagen, wenn sich jemand melden will, ganz unkompliziert. Gerne spreche ich immer wieder mit viel Begeisterung über dieses Thema.
Ja, super. Vielen Dank. Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten, und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch. Volker, www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg. Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers.
Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de.